Also ich bin 2018 echt dankbar dafür, dass der David jetzt in der Gemeinde ist und in der Jugendarbeit mitmacht, aber ich glaube, jemand anders ist da auch noch sehr viel dankbarer als ich.
Ich bin für 2018 Gott dankbar für viele neue Freundschaften, für seine Versorgung, für dass er da ist und wirklich spürbar da ist.
Im Jahr 2018 bin ich Gott für ganz vieles dankbar. Ich glaube, mir fallen 500 Dinge ein. Aber zum einen für meine Arbeitsstelle, die ich dieses Jahr bekommen habe. Das ist ein totaler Segen und ich fühle mich so wohl da. Das ist echt ein Geschenk von Gott. Und für eine unfassbar tolle geistliche Familie, wo Gott mich überreich mit gesegnet hat. Na.
2018 bin ich dankbar für Gott und für die Jugend. Ich bin sehr dankbar für meine Familie und für das tolle Jahr, was wir hatten.
Ja, also ich bin Gott 2018 dafür dankbar, dass ich erstens einen neuen Job habe, zweitens zu meiner Verlobten umgezogen bin und ja, einfach da Fuß gefasst habe, viele neue Leute kennengelernt habe und dafür bin ich Gott definitiv sehr dankbar.
Also 2018 bin ich Gott dankbar dafür, dass ich wissen darf, dass meine Mutter bei Jesus im Himmel ist. Sie ist dieses Jahr verstorben und das ist ein riesengroßer Trost für mich. Wirklich tief im Herzen, weil ich da so Frieden drüber habe, dass ich sie wiedersehen werde.
2018 bin ich Gott dankbar für den wunderschönen Wohnort Langenfeld.
Ich möchte mich ganz herzlich bei Gott bedanken für die Bewahrung, die ich erlebt habe. Im Herbst, nach den Herbstferien, mit meinem 8-jährigen Enkel unterwegs im Kölner Bahnhof, als dieser Anschlag war und wir dann noch raus konnten. Da bin ich ganz dankbar für Gott.
Wir sind Gott unendlich dankbar, dass unsere Tochter 2018 gesund zur Welt gekommen ist und wir glückliche Eltern dieses Wunders werden durften.
Ja, wir werden heute im Wechsel immer wieder einige kurze Beiträge per Video sehen und natürlich auch live. Und neben mir steht Steffi Ochs, sehr gut. Und wir sind so dankbar, dass du dich bereit erklärt hast, den Kinderdienst zu übernehmen wieder und zu leiten. Das ist für uns ein Grund der Dankbarkeit. Aber so wie ich dich verstanden habe, bist du auch sehr dankbar für ein Erlebnis und davon darfst du erzählen.
Danke. Guten Morgen. Wir hatten letztes Jahr wirklich großartige Kinderfreizeiten. Wir hatten Kinder dabei, die sich für neu und wiederkehrend für Jesus entschieden haben. Das war toll. Aber ich möchte euch von einem wirklich abgefahrenen Wunder erzählen, was wir als Mitarbeiter erlebt haben auf einer Freizeit. Wir haben am letzten Abend, am vorletzten Abend immer einen Kreuzabend mit den Kindern. Das heißt, wir erzählen ihnen da nochmal die vier Wahrheiten. Wir leiten ein, dass Jesus für sie gestorben ist und dass sie das Geschenk annehmen müssen selber. Sie müssen sich selber entscheiden. Und dann gehen wir mit den Kindern nach draußen, oder wir haben das letztes Jahr so gemacht, da haben wir ein Kreuz aufgebaut, Ostern. Und da haben wir uns alle in einem Kreis gestellt und mit dem Kreuz im Rücken haben wir sie rufen lassen, Jesus ist Sieger. Und dann, dann sind sie in die Station gegangen. Und eine Station ist, da können Sie sich einen Brief schreiben. Da können Sie auf der Freizeit aufschreiben, was Sie mit Jesus erlebt haben, was Sie nicht vergessen wollen, welcher Mitarbeiter ganz cool ist oder was überhaupt irgendwie gewesen ist. Und den schicken wir ihm in, ja, weiß nicht, 4 bis 6 Monaten nach. Das ist ganz cool, wenn man Post von sich selber bekommt. Solltet ihr auch mal probieren. Dann feiern wir mit den Kindern Abendmahl, wenn sie möchten. Dann ist eine Station, dass wir sie ermutigen, die Last, die sie vielleicht mit rumschleppen, dazulassen, aufzuschreiben, symbolisch im Feuer zu verbrennen und zum Kreuz zu kommen. Und dann bieten wir ihnen an, mit ihnen zu beten. Dann gibt es eine Gebetsstation direkt am Kreuz. Wir leuchten das Kreuz an, wirklich tolles Szenario. Und dann haben wir eine Candy Bar. Da dürfen sie sich eine Süßigkeit nehmen und einen Bibelvers. Das musste ich jetzt kurz einleiten, um jetzt zu der eigentlichen Geschichte zu kommen. Ich saß mit einem Mitarbeiter draußen vor dem Kreuz und die Kinder kamen zum Gebet. Das war schon super. Und dann kam ein Junge, der aus einem nicht-christlichen Kontext kommt und sagte, Steffi, ich habe hier einen Zettel gezogen, ich verstehe den nicht, du musst mir den erklären. Ich dachte, ja, alles klar, der versteht einfach nicht vom Text her, was da steht. Komm, setz dich mal her. Ist alles gut? Bist du am Frieren? Der war total aufgebracht, der war am Zittern, man hat eine totale Unruhe gemerkt. Ich dachte, komm mal runter, alles wird werden. Brauchst du eine Jacke oder so? Nein, nein. Ich habe einen Zettel gezogen und verstehe das nicht. und der Zettel sieht anders aus und was da draufsteht ist. Und ich so, ja, komm, okay, zeig mir den Zettel. Da stand drauf, ich muss mich selber entscheiden. Und ich dachte schon so, oh, wie krass ist denn der Mitarbeiter, dass er das da drauf schreibt? Wie krass ist Gott, dass ausgerechnet dieser Junge diesen Zettel zieht? Und dachte so, ja, okay. Und ließ sich aber mich gar nicht ausreden, sondern Steffi, dieser Zettel sah anders aus wie die anderen Zettel. Ich habe die anderen Zettel auch geguckt. Und das ist die schwerste Entscheidung meines Lebens. Die kann ich dir auch nicht abnehmen. Ich habe versucht, ihn zu beruhigen und zu sagen, du musst dich nicht jetzt entscheiden. Wir können morgen nochmal darüber reden. Wir können erst nochmal darüber beten. Er war so aufgebracht, ich kann euch das gar nicht erklären, er hat so gezittert und war so in einem inneren Kampf und er wachte, hast du die Zettel geschrieben? Nein, ich habe die Zettel nicht geschrieben und ließ überhaupt sich mit mir reden von dem Zettel. Ich so, okay, jetzt aber, komm, zeig mir den Zettel mal. Und dann sagt er so, Steffi, ich habe den Zettel zurückgelegt. Ich habe mir dabei zugeguckt, wie ich den Zettel zurück ins Glas gelegt habe und wollte das gar nicht. Ich habe versucht, ihn festzuhalten, aber das ging nicht. Und ich dachte, jetzt wird es aber ein bisschen spooky hier. Und habe ihn dann zu dem Mitarbeiter geschickt, der die Zettel geschrieben hat. Da habe ich gedacht, er hat es geschrieben, er kann es auslöffeln. By the way, ist unser neuer Praktikant. dieser Junge kam dann irgendwann später und er war so verändert, er war total ruhig, er hat mich gar nicht zu Ende beten lassen. Meinte, Steffi, ich muss mit dir reden, ich habe mich für Jesus entschieden, ich bin jetzt dein Freund. Und ich dachte, ja, yeah, okay. Aber das war auch noch nicht das Coolste. ich habe nur gedacht, wie krass ist das denn, das dabei zu sein. Bin dann hinterher zu dem Mitarbeiter und wollte den David feilen. Ich sage mal, wie krass ist das denn, dass du das schreibst? Wie krass ist, dass Gott diesen Zettel dann auch noch an das passende Kind bringt? Und er hört sich das alles so an und dann am Ende sagt er zu mir, hey Steffi, ich habe den Zettel nicht geschrieben. Diesen Zettel habe ich nicht geschrieben. Okay, ist klar. Wir haben den Zettel nochmal gesucht, er war nicht da. Gott tut Wunder und wir sind dabei und er tut auch Wunder bei den Kindern. Das ist ganz großartig. Und jetzt höre ich auf. Danke.
Also wenn ich das so höre, dann gibt es keinen Grund, sondern es gibt 5 Millionen Gründe, dass wir unsere Kinder mit zu den Freizeiten senden.
Ja, jawohl.
Und
Amen.
Dass sie den Kindergottesdienst erleben, weil auch dort höre ich immer wieder von großartigen Dingen. Da werden wir gleich auch noch einen Beitrag haben. Aber jetzt sehen wir erst noch mal ein kurzes Video.
Hallo, ich bin Helga, bin 73 Jahre alt und gehe in die Gemeinde Ecclesia, Freie Evangelische Kirche, wo ich zu Hause bin. Und mir ist etwas passiert, was ich gerne erzählen möchte und euch daran teilhaben lassen. In meinem Haus nehme ich immer für Nachbarn die Pakete an und lege die dann bei mir auf die Couch und gebe den Nachbarn dann eine Nachricht per WhatsApp oder durch Zettel im Briefkasten, damit sie Bescheid wissen. Und dann habe ich morgens Pakete angenommen, war den ganzen Tag in der Gemeinde unterwegs und als ich wiederkam, waren die Pakete noch da. Da habe ich mich ins Bett gelegt und habe auch gar nicht mehr daran gedacht. Und in der Nacht, um 1 Uhr bin ich aufgestanden, habe mich in die Badewanne gelegt. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass die Pakete weg waren. Ich wollte dann um 3 Uhr einen Spaziergang machen in der Nacht, was für mich gar nicht ungewöhnlich ist, und kam ich aus der Wohnung raus. Und da ist mir erst aufgefallen, dass die Pakete weg waren, also war der Nachbar da und hat wohl geglaubt, weil die Schlafzimmertür zu war, ich wäre nicht da und ich hätte vergessen abzuschließen und er hat mich eingeschlossen, was ich nie mache. Dann habe ich versucht, rauszukommen, das klappte einfach nicht. Da habe ich dann überlegt, habe Fenster ganz weit aufgemacht, Festbeleuchtung im Wohnzimmer und habe mir Lobpreismusik angemacht und habe da rumgetanzt und habe gedacht, irgendjemand muss da aufmerksam werden. Und alle, die dann vorbeigefahren sind, sind weitergefahren. Und dann habe ich gedacht, ja, die sehen mich vielleicht nicht. Da habe ich die Taschenlampe hier genommen, habe die an- und ausgemacht Und der erste Erfolg, den ich hatte, ein Autofahrer hat angehalten, hat zurückgesetzt zu der Garage und ich dachte, er wollte mir helfen. Er hat aber die Lichthupe angemacht und hat mir zurückgeblinkt. Daraufhin habe ich das Handtuch hier genommen, so ein kleines weißes, und habe gewunken während des Lobpreises. Und dann hat wieder einer angehalten, hat den Daumen hoch gemacht, hat gesagt, klasse. Und dann hat eine Frau angehalten mit dem Fahrrad und hat gesagt, boah, das ist aber toll, machen Sie Frühgymnastik. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin hier, ich möchte gerne raus. Und dann sagt sie, dann kommen, springen Sie doch aus dem Fenster. Und das ist das Seltsame, aus dem Fenster springen würde ich nicht. Ich bin einfach nicht auf die einfachste Lösung gekommen, zu beten und einfach Gott um Hilfe zu fragen. Bin ich einfach nicht drauf gekommen, das wäre das Allerbeste gewesen. Ich habe also weiter in dem offenen Fenster gestanden und bin rumgehüpft wie so ein Irrwisch, habe die Arme nach oben richtig Lobpreis gemacht. Und alle, die vorbeigefahren sind, haben nur den Daumen hoch und haben gelacht, sonst nichts. Heute weiß ich, weil ich hätte traurig gucken müssen, aber das liegt mir überhaupt nicht. Ich habe nur gelacht. Jedenfalls, es war schon ungefähr 4:15 Uhr. Da habe ich gedacht, wie komme ich denn jetzt zu meinem Gottesdienst, zu meinem Frühgebet? Und dann fiel mir dann tatsächlich ein, die Hilfe, die ich hätte direkt haben können. Ich habe jemand aus der Gemeinde angerufen und der ist gekommen und hat mich befreit. Ich bin der Meinung, wenn ich direkt darauf gekommen wäre und hätte meinen besten Freund Jesus um Hilfe gebeten, dann hätte ich mich gar nicht so aufregen brauchen.
Hallo, mein Name ist Monika, ich bin 30 und komme seit jetzt knapp 1,5 Jahren, glaube ich, hier in die Gemeinde und seit einem Jahr ganz bewusst und seit einem Jahr ganz aktiv. Ich bin als kleines Mädchen das erste Mal in einem Gottesdienst gewesen und das werde ich nie vergessen. Ich war 7. Wir haben Lesen gelernt in der Schule und ich durfte das erste Mal aus der Bibel vorlesen. Denn es war die Geschichte, wie Moses das Volk Israel aus Ägypten befreite. Und das war der erste Kontakt mit Jesus und das war direkt fesselnd und bindend. Und ich wollte ab sofort immer in den Gottesdienst und mehr von diesem Jesus erfahren, mehr von Gott erfahren. Und ja, also habe ich zu Hause rumgestänkert, dass mein Vater jetzt jeden Samstag mit mir in den Gottesdienst fahren muss. Und das habe ich sehr lange gemacht. Und irgendwann war alles andere interessanter und ich habe mich von Gott abgewandt. Ja, vor jetzt 1,5 Jahren circa bin ich am Boden der Tatsachen angekommen, wo ich festgestellt habe, so geht's nicht weiter. Ich bin vor 2 Jahren nach Solingen gezogen und habe Kathi kennengelernt. Und Kathi hat Gott mir definitiv geschickt, da bin ich heute felsenfest von überzeugt. Nach einem halben Jahr, ich war damals depressiv, als ich dort eingezogen bin. Ich musste Antidepressiva nehmen, ich hatte einen Burnout. Ich habe meine Arbeit verloren. Ich habe sämtlichen Halt verloren und suchte, ich weiß auch nicht, ich suchte wieder einen Sinn im Leben und da war dann Kathi und sagte, hey, komm doch mit, wir gehen bowlen. Und sie hat mich mitgenommen zum Connect Day von jungen Erwachsenen und ich bin erstmal wollte ich gar nicht, ich habe mich sehr lange geziert und dann bin ich mitgegangen. Ich habe Jesus neu entdeckt. Ich habe den Gottesdienst um 12 Uhr mitgemacht und wurde da echt wieder berührt. Und da fing der Trubel dann bei mir richtig an. Es war ein Auf und Ab und hin und her und ich bin in den Gottesdienst gegangen und dann wieder nicht. Bis ich am 18. Dezember 2017 mitten in der Nacht weinend auf die Knie Knie gefallen bin und gesagt habe, ich tue alles, was du willst, nur nimm mir diesen Schmerz. Gott hat mir diesen Schmerz genommen und Gott hat mich angerührt, ganz tief, und hat mir die Hand gereicht, die ich ergriffen habe, und ich fing an, mit Jesus zu gehen. Und in meinem Leben geschah auf einmal so viel. Von jetzt auf gleich war ich gesund. Ich hatte keine Depression mehr, ich brauchte keine Antidepressiva mehr. Ich war nicht mehr laktoseintolerant, ich war geheilt. Ich durfte Riesenschritte machen, und geistlich durfte ich wachsen in einem Tempo, was mich selbst manchmal erschrak, was ich gar nicht mitbekommen habe, wo andere mich darauf aufmerksam gemacht haben, hey, du hast dich verändert. Heute gucken mich Menschen an und sagen, ich weiß nicht, was du tust, aber du siehst so viel glücklicher aus. Und das bin ich tatsächlich. Ich bin glücklicher, weil ich nach Hause kommen durfte, weil Gott sein Wort eingehalten hat, und dafür bin ich so dankbar, dass Jesus in meinem Leben wieder den ersten Platz gefunden hat und dort bleiben wird.
Also im letzten Jahr hat sich eigentlich so erfüllt, was so seit 4 Jahren in Anbahnung war. Um so richtig zu verstehen, was jetzt ist, muss man vor 4 Jahren anfangen, als der Samuel so 10 Monate alt war und der Silas sein Diplom gemacht hat. Und wir so dachten, ja, super, jetzt kann es so richtig losgehen, wir sind versorgt, der Silas kriegt jetzt bestimmt einen tollen Job und ja, dann sind wir versorgt und können so unser Leben so richtig als Familie durchstarten. Ja, und dann kam halt Silas Autounfall. Und es hat halt uns dann erstmal 6 bis 8 Wochen so zurückgeschmissen in der ganzen Bewerbungsphase, ne? Und dann hat der Silas so mehrfach Aushilfsjobs bekommen, wo wir dann wussten, okay, jetzt ist er für 6 Monate oder 8 Monate irgendwo angestellt. Aber danach ist wieder eine Phase, wo er nicht angestellt ist. Also bin ich dann auch zwischendurch wieder arbeiten gegangen in der Pflege, wo jetzt halt auch eben Schichtdienst und Wochenenddienst angesagt ist, was jetzt auch so nicht so ganz so schön ist, wenn man halt eben Kinder hat, und ja, da muss man halt gucken, wie man das organisiert kriegt. Ja, gesundheitlich war es halt auch dann beim Silas zwar wieder okay, aber ich hatte dann zwischendurch eine Eileiterschwangerschaft, musste meine Schilddrüse rauskriegen, und dann ja, wurde ich eigentlich unverhofft schwanger. Wir wussten gar nicht, wie uns geschah.
Oder wann
es geschah. Jedenfalls wurde ich schwanger. Und irgendwie hatte ich aber von Anfang an so eine Ruhe da drin. Also es war nicht so, dass ich dachte, oh Gott, jetzt kommt das zweite Kind und wir können das Kind gar nicht richtig versorgen oder ich muss schnell wieder arbeiten gehen. Sondern es war so, dass ich dachte, ja, irgendwie, es war eine Ruhe drin. Ich war total zufrieden damit, wie es ist. Auch in der ganzen Zeit, wo der Silas keinen Job hatte oder wo wir, also ich habe mich eigentlich immer versorgt gefühlt. Ich hatte nicht Angst, dass jetzt irgendwie wir nicht klarkommen.
Genau, also auf der einen Seite war es natürlich so, dass ich keine Festanstellung hatte oder beruflich, sagen wir mal, nicht ganz so das Licht am Ende des Tunnels gesehen habe. Dann kamen natürlich auch noch diese total super Nachrichten, die keiner gebrauchen kann, dazu. Wie zum Beispiel 3 Krankenhausaufenthalte meiner Frau, die dann alle so hoppla hopp kamen oder ähnliches. Oder dass uns gesagt wurde, dass es sein kann, dass unser Sohn taub wird, weil der eine dauerhafte Mittelohrentzündung hat. Egal wie beschissen die Nachrichten waren, so haben wir wirklich gespürt, wie Gott bei uns ist und dass er einfach dass er bei uns ist und dass er uns seine Ruhe und seinen Frieden über die Situationen gibt. Und dass wir wirklich Gott alles abgeben können und dass wir auf seine Stärke und seine Kraft wirklich bauen können. Alles ist zum Besten geworden. Also ich habe eine coole Anstellung in Hilden gekriegt. Dann waren wir nochmal beim Ohrenarzt und die Ärztin sagte, alles ist gut mit den Ohren. Die OP ist gut verlaufen vom Samuel. Die Röhrchen, die Paukenröhrchen sind alle rausgefallen und der hört ganz normal. Dann die Krankenhausaufenthalte von der Kuri, sei es durch die, durch die Einleiterschwangerschaft oder dass sie mal ebenso ihre halbe Schilddrüse rausgekriegt hat. Ja, alles ist gut geworden. Also unser wunderbares kleines Töchterlein, das da im Hintergrund ein bisschen hörbar ist, das wächst und gedeiht und es ist, ja Gott, was auf sehr holprigen Faden wunderbar geführt.
Und unsere Familie ist so versorgt worden und wir hatten immer Zeit als Familie und mussten eigentlich auch nie Mangel leiden. Und das finde ich so toll, wie Gott so seine Wege leitet und wie er uns auch stärkt durch Prüfungen.
Genau, komm einfach schon nach oben. Ja, neben mir steht Stefan Burda und der hat auch was ganz Besonderes zu erzählen.
Ja, ich möchte am Anfang ein Bibelvers nochmal vorlesen, eben auch im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Da heißt es in Jesaja 53, Vers 5. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, also zu meinem Frieden und zu deinem. Und durch seine Striemen ist uns und mir Heilung geworden. Also der Vers, muss ich sagen, ist für mich seit etwas über 5 Jahren eine unheimliche Herausforderung. Wie viele von euch wissen, habe ich im Oktober 2013 die Diagnose bekommen, dass ich Prostatakrebs habe. Im November 2013 wurde meine Prostata entfernt, sehr großflächig mit Nervensträngen, mit Lymphknoten. Und es hieß erstmal, hat alles wunderbar geklappt. Im Dezember stieg mein PSA-Wert wieder an. Es wurden Knochenmetastasen festgestellt. Ich hatte in der Zwischenzeit bis zu 17 Knochenmetastasen, von der Schädeldecke runter bis in die Oberschenkelknochen. Verschiedene Behandlungen waren nicht sonderlich erfolgreich. Sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt hier und könnte erzählen, dass ich geheilt bin, sichtbar geheilt bin, was ich leider nicht kann. Aber ich möchte euch trotzdem ein bisschen was davon wiedergeben, was Gott mir geschenkt hat in dieser Zeit. Und Michael erinnert sich vielleicht dran, wir waren 2016 im Dezember zusammen brunchen. Und vielleicht erinnerst du dich, wie ich zum Brunch gehumpelt bin, weil ich wahnsinnige Schmerzen im rechten Bein hatte. Und das wurde nicht besser, es zog sich über Monate hin, bis dass wir dann im März ein MRT haben machen lassen, weil wir gedacht haben, Mensch, irgendwas muss da oder kann da nicht in Ordnung sein. Und bei diesem MRT wurde festgestellt, dass ich auf dem 11. Brustwirbel eine dicke, fette Metastase habe, die so groß ist, dass sie auf den Spinalnerv drückt und dadurch eben diese extremen Schmerzen und Lähmungserscheinungen herbeiführte. Parallel dazu, das war ganz witzig, Gott hat mir eben einfach auch diesen Vers aufs Herz gelegt und hat gesagt, weißt du, du bist in meinen Wunden geheilt. Und wie gesagt, es ist halt eine unheimliche Herausforderung, wenn du das von Jesus gesagt kriegst und das aber gar nicht siehst. Ja, es fühlt sich auch nicht so an und schon mal gar nicht, wenn man dann solche Schmerzen hat, dass man nachts wach wird. Und in dieser Zeit habe ich darüber gepredigt und ich habe einen wunderbaren Neurochirurgen kennengelernt auf eine sehr merkwürdige Art und Weise, weil das Erste, was ich von ihm hörte, war, dass er meine Predigt kritisiert hat. Aber wie das halt so ist, bei Gott gibt es keine Zufälle und Gott hat ihn mir in den Weg gestellt. Und in diesem besagten März, wo dann das MRT gemacht wurde, das war mittwochs Nachmittag, sagt mir der Arzt, Sie müssen dringend operiert werden. Und Sie müssen sofort mit dem Operateur sprechen. Und ich habe dann versucht, den Neurochirurgen zu erreichen und er war in der OP und rief mich dann Donnerstagnachmittags zurück, hatte sich die Bilder angesehen, hat gesagt, heute Abend kommst du noch ins Krankenhaus, morgen früh liegst du auf dem Tisch und wirst operiert. Und ich war dann tatsächlich Donnerstagabend in der Uniklinik in Düsseldorf, bin Freitagmorgen operiert worden, die Operation hat wunderbar funktioniert, es hätte alles geklappt, ich bin Samstagmorgen schon aufgestanden und bekam Samstagnachmittag wahnsinnige Schmerzen, weil postoperativ Nachblutungen entstanden waren. Das ganze Blut war in den Spinalkanal gelaufen, drückte auf den Spinalnerv und meine Beine waren gelähmt. Vielleicht können wir einmal ganz kurz das kleine Video anspielen, damit ihr mal seht, wie es mir im April 2017 ging. Das bin ich in der Uniklinik in Düsseldorf auf dem Krankenhausflur mit einem sogenannten Unterarm-Gehwagen. Mit einem Rollator konnte ich nicht gehen, weil immer wenn ich mich aufstützte, machte der ein Wheelie und klappte also vorne hoch und ich hätte bei der Länge nach da gelegen und musste dann dieses etwas kompliziertere Gerät nehmen, wo man eben tatsächlich mit den Unterarmen drauf kann. Ich bin dann im Mai entlassen worden mit dem Rollator nach Hause und habe gesagt, nee, der muss in den Keller, den will ich nicht haben. Und weil Jesus mir einfach Kraft gibt und was Jesus in der Zeit getan hat, ist einfach unwahrscheinlich. Wie er die Beweglichkeit meiner Beine wieder hergestellt hat, wie er die Nerven wieder hergestellt hat, wenn auch noch nicht ganz. Und so ging es mir relativ schnell besser. Ich habe, glaube ich, im Juni oder im Juli wieder angefangen zu arbeiten, konnte vollzeitig wieder arbeiten, was auch schon echt ein Wunder ist. Und Jesus mir einfach immer viel Mut und viel Kraft geschenkt hat in dieser Zeit. Ja, man wünscht sich dann eigentlich, dass so der Moment kommt, wo man sagt, jetzt ist alles vorbei. Und ich habe ganz viele Momente gehabt bei Untersuchungen, wo ich auch gedacht habe, auf, jetzt kommst du aus der Untersuchung raus und der Arzt sagt dir, du bist gesund. Und dann sagt der Arzt, nee, ist nur noch schlimmer geworden. Und das sind so Momente, wo du denkst, boah, das kann nicht sein. Und parallel zu dieser Geschichte mit dem Brustwirbel war es eben so, dass auch mein dritter Halswirbel eine große Metastase hat und diese Metastase meinen Halswirbel extrem angefressen hat. Der brach also immer weiter ein. Mein Kopf ging immer weiter nach vorne. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht auch dran. Und der Neurochirurg wollte aber aufgrund der Probleme, die wir nach der anderen OP hatten, einfach auch nicht operieren. Die Radiologen sagten mir, nee, wir werden dich nicht bestrahlen, dann bist du nachher querschnittsgelähmt, du bist ja schon mal bestrahlt worden, wir machen nichts. Und so musste ich einfach Geduld lernen und auch wirklich sagen, okay, Herr, ja, wir beobachten weiter und beobachten und beobachten. Und im März letzten Jahres hieß es dann, okay, das Beobachten hat ein Ende. Dein Wirbel ist so weit eingebrochen, die Metastase ist so groß geworden, dass sie durch das Wasser, halt dieser Wassermantel, der um das Rückenmark liegt, hindurchgewachsen ist und auf den Spinalnerv drückt. Es traten erste leichte Lähmungserscheinungen in den Beinen auf und wir mussten dringend operieren. Und da bin ich dann im Mai letzten Jahres, im April zu den Voruntersuchungen, wieder beim Neurochirurgen gewesen und die Diagnose war, ja, es tut mir leid, aber wir werden den kompletten Kopf versteifen müssen. Wir werden dir einen Winkel setzen von der Schädeldecke, vom Schädel hinten, vom hinteren Schädel bis runter zu den Schultern, weil wir können nicht anders operieren. Es ist kein Platz da, um das in irgendeiner anderen Form zu machen. Und ich habe echt mit Gott gerungen und habe gefleht auf der Couch und habe gesagt, Herr, du kannst das, sprich dieses Wort und tu es. Und wenn es dann wirklich noch nicht sein soll, dass du mich jetzt heilst, so wie du es versprochen hast, dann lass wenigstens, dass der Kopf nicht versteift wird. Weil das hätte geheißen, ich hätte mich nur noch so drehen können, nicht mehr nicken, nicht mehr nach oben gucken, nicht mehr nach unten gucken. Und ich bin in diese OP rein mit einem wahnsinnigen Frieden, weil ich einfach wusste, Gott kann es tun, dass ich aufwache oder dass der Operateur aufschneidet und sagt, nee, ist ja alles in Ordnung. Und so bin ich dann in die OP reingegangen, mit diesem unheimlichen Frieden. Ich habe keine Beruhigungstablette gebraucht, gar nicht. Das ist etwas, was nur Gott schenken kann an so einer Stelle. Und bin in die OP rein, die haben, etwas über 6 Stunden operiert, fast 6,5. Und ich wache dann endlich auf und da steht der Neurochirurg bei mir im Bett und sagt, Stefan, wir haben deinen Kopf nicht verschraubt. Vielleicht können wir mal einmal ganz kurz die beiden Bilder sehen. Das ist meine Brustwirbelsäule nach der ersten OP. Da ist also eine Menge Blech hinten drin. Und das zweite Bild vielleicht einmal, das ist mein Hals jetzt. Das sind 2 Versteifungen, das sind Schrauben, da ist ein Körbchen mit eingesetzt worden. Der Halswirbel ist zur Hälfte rausgenommen. Und trotz allem muss ich sagen, es ist ein Wunder, wie beweglich ich bin. Ne, natürlich ist das viel Blech, da sind 24 Schrauben drin, 4 Stäbe und eine Platte und dieses Körbchen. Und Gott schenkt mir trotz alledem eine wahnsinnige Beweglichkeit. Ich bin frei von Schmerzen. Ja, ich habe nicht nur diesen tollen Neurochirurgen, ich habe einen der besten Physiotherapeuten, den man sich vorstellen kann, und eine der besten Ergotherapeutinnen, die man sich vorstellen kann, weil Gott mir die richtigen Menschen in den Weg stellt, die mir hier helfen, auch auf menschlicher Ebene. Ich muss mich nicht in die Ecke setzen und sagen, ja Gott, jetzt tu endlich. Ja, ich habe auch eine Verantwortung, wirklich auch ärztliche und therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das tue ich. Und Gott segnet mich und hilft mir und schenkt mir Freude und schenkt mir Kraft, ja, dass ich auch auf der Arbeit ganz, ganz viel erzählen kann, wie er wirklich hilft, weil die Menschen das nicht verstehen. Ja. Statistisch gesehen bin ich längst, längst am hinteren Ende angekommen von dem, wo Menschen mit so einer Krebserkrankung ankommen. Aber ich weiß, dass ich lebe, weil Christus in mir lebt, und dafür bin ich so dankbar. Ja, ich bin so dankbar, dass Gott wirklich diese Wunder tut in der Situation, dass sich sein Wort bewahrheitet an mir und dass er mir in allem so viel Freude und Frieden schenkt, dass es wirklich absolut übernatürlich ist und nicht zu erklären. Jesus ist einfach wahnsinnig gut, und ich finde einfach, wir sollten ihm einfach mal gemeinsam applaudieren an der Stelle. Ja, und Jesus ist einfach wahnsinnig gut, und ich muss sagen, all die Zeugnisse auch wirklich von Heilungen, wie wir sie eben gehört haben, die machen mir auch immer wieder Mut, ja, wirklich daran festzuhalten, weil ich weiß, dass er für meine Sünden gestorben ist und dass sein Leib ja zermartert worden ist zur Heilung meiner Wunden. Jesus ist großartig, und er ist der beste Heiler und der beste Arzt, den es gibt.
Stefan. Ich meine, die meisten, die hier sitzen, die werden alle diese Dinge, die du jetzt über 5 Jahre erlebt hast, nicht so nachvollziehen können, was das jeden Tag bedeutet. Und du wirkst jetzt nicht so, als wärst du ein Kind von Traurigkeit. Welche Tropfen nimmst du morgens, damit es dir in der Situation noch gut geht? Weil auch viele deiner Hoffnungen und Gebete sich ja nicht erfüllt haben.
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Wie war das? Was hast du heute Morgen genommen? Gib mir das auch. Ne? Ja, das ist etwas, was ich eben auch immer wieder erlebe. Ne? Auch Arbeitskollegen sprechen mich an und sagen, ja, du bist ja auch immer so zuversichtlich und das hilft dir ja auch. Und ich sage, ja, das hilft natürlich, wenn man Hoffnung hat und wenn man positiv an die Sache rangeht. Aber ihr glaubt gar nicht, wie viele Momente ich in dieser Zeit auch gehabt habe, wo ich eben nicht die Kraft gehabt habe zu sagen, ja, juhu, das wird alles und Stefan, du wirst gesund. Sondern eben, wie gesagt, auch wo du in Diagnosen reingehst und der Arzt kommt raus und anstatt, jetzt bist du gesund, nee, jetzt ist es noch schlimmer geworden. Und auch die Zeit im Krankenhaus war sicherlich nicht einfach. Aber trotzdem kann ich nur sagen, es ist eben diesen Frieden, den Jesus in mich hineingelegt hat. Ja, wirklich, er sagt ja selber, den Frieden, den die Welt nicht geben kann, den gebe ich euch. Ja, und das erlebe ich halt wirklich. Es ist absolut übernatürlich, dass ich in vielen Dingen so gelassen bleiben kann und auch bei dem, was man alles angeraten bekommt. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Ratschläge man kriegt, wenn man Krebs hat, was alles hilft, ja, und welche neuen Mittelchen hier und da und dieses und jenes probieren. Und Gott mir einfach ganz, ganz viel Weisheit schenkt, Türen aufgemacht hat, die eigentlich hätten gar nicht aufgehen dürfen für Behandlungen, und andererseits eben wirklich auch ja, mir Mut gibt, manche Behandlungen nicht machen zu lassen, einfach weil sie mir halt unheimlich schaden würden. Und ja, wie gesagt, man kann es nicht beschreiben, das kann man nicht einnehmen, ja, außer wirklich in Anspruch nehmen, indem man wirklich zu Jesus geht und sagt, Herr, schenk mir diesen Frieden. Und das tut er, weil er einfach da ist. Und es ist leider nicht so, dass Gott es auf Anhieb eben macht, obwohl er es könnte, ja, sondern dass er uns manchmal auch in der Situation drin lässt und sich in dieser Situation verherrlicht. Und das tut er einfach.
Und dadurch machst du, glaube ich, auch vielen Menschen Mut, dass es sich lohnt, an Jesus festzuhalten.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke. Ja.
Thank you.
zwar, ich bin heute wirklich dankbar, dass Gott mir gute Gedanken geschenkt hat, jetzt auch im Gespräch mit meiner Mutter, dass sie dass hier was vorlesen konnte und dass ich einfach gemerkt habe, dass Gott mich hört und er hört. Und dafür wollte ich Danke sagen.
Also ich bin dem Gott sehr, sehr dankbar. Also erstmal für die Gesundheit, für alle Möglichkeiten, was er mir im Leben bietet. Quasi, also Familie zu gründen, Gesundheit, Geborgenheit, seine Sekten, dass er quasi mir das Leben so alles so schenkt. Und ja, quasi alles. Wir haben ihm alles zu verdanken und ja. Dankeschön. Ja.
Hallo. Ich bin Gott dankbar in 2018 für so viele Dinge, vor allem, dass ich mein Referendariat in Solingen machen darf.
Ich bin Gott dankbar für alles, was er uns 2018 bei den Royal Rangers Langfeld geschenkt hat. Für so oft trockenes Wetter, wenn es drumherum geregnet hat. Und für meine Familie bin ich dankbar, für meine wunderbare Frau. Und ja, dafür, dass wir immer in seine Gegenwart kommen können, in die Gegenwart Jesu. Dankeschön.
Ich bin im Jahr 2018 für meine Familie, für meine Freunde und für die Gemeinde.
Ich bin Gott dankbar, dass er mir in 2018 so viel Kraft geschenkt hat, dass er mir so viel Segen geschenkt hat, in allen Schwierigkeiten durchzuhalten. Und Gott ist einfach großartig.
Ja, ich bin dankbar, dass Gott mich vor über 30 Jahren aus der Esoterik gerettet hat und dass ich jetzt hier bin und dass ich sogar noch auf die Bibelschule im Alter gehen durfte. Ja, dafür bin ich dankbar. Ich bin dankbar, dass ich wieder verheiratet bin, eine ganz tolle Frau habe.
PS, wofür ich noch 2018 enorm dankbar bin, ist der Herzschlag-Gottesdienst. Ich danke den Menschen, die hingehen und eine so wundervolle Zeit möglich machen, weil einer dem anderen dient. Das ist der beste Gottesdienst im Monat, auf den ich mich jeden Monat enorm freue. Und danke, ihr seid großartig.
Hier kommt Elvira. Elvira Hoffmann, Elfi genannt.
Ja, du hast es verstanden.
Aber nicht alle kennen dich und deswegen ist es ganz gut, dich mal vorzustellen. Ja, und wir haben im letzten Jahr so ein bisschen miteinander gesprochen und dann sagst du, ich muss unbedingt mal was erzählen. Dann ja, mach das doch.
Ich glaube, ich muss ganz viel erzählen, aber dafür reicht die Zeit nicht. Ich werde es versuchen, so gut wie möglich hinzubekommen. Wenn ihr noch Fragen habt, ihr dürft mich fragen. Ich sage es euch. 2017 war ein sehr, sehr schwieriges Jahr für mich. Ein Arbeitsjahr voller Ärger, Mobbing, Verdruss. Ich habe ein neues Computerprogramm bekommen, worin ich nicht eingewiesen worden bin. Und ich sollte noch meine neue Kollegin drin einweisen. Super Situation. Wer das kennt, weiß. Schwierig, schwierig. Dazu kamen dann noch vom Chef Anschuldigungen, Drohungen, bis hin, du kannst nach Hause gehen, ich kündige dir. Und so das zweite Halbjahr habe ich damit zugebracht, zu überlegen, gehst du, bleibst du. Ich wollte eigentlich gerne bleiben, weil es hat mir Freude gemacht. Und die letzten 3 Monate hat mich jeder Tag alle Kraft gekostet, die ich hatte. Wirklich alle. Ich bin am Morgen hingegangen, mit Bauchschmerzen, mit Rückenschmerzen. Jeden Kilometer ist mehr geworden. Und bin wieder nach Hause gefahren und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Ich habe meine Freunde vernachlässigt, ich habe meine Hobbys vernachlässigt, ich wollte nirgendwo hingehen. Ich war zu müde. Ich habe keine Weihnachtsdeko gemacht. Meine Freundin Sabine hat gesagt, wenn du das nicht mehr machst, bist du krank. Sie kennt mich, sie weiß, wie gerne ich das tue. Die Rückenschmerzen wurden immer schlimmer, ich konnte nicht mehr schlafen. Ich habe nachts meine Arbeit sortiert, ich bin nachts rumgewandert. Letztendlich bin ich zum Arzt gegangen und habe endlich gesagt, ich kann nicht mehr. Meine Ärztin hat mir eine Reha verschrieben und hat gesagt, Sie müssen raus. Ja, genau, ich muss raus. Die Entscheidung wurde mir abgenommen, ich habe Ende Januar die Kündigung bekommen. Und nach 3 Tagen habe ich gesagt, Halleluja. Ihr glaubt es nicht. Ich war arbeitslos, aber ich war so ruhig. Gott hat gesagt, ich sorge für dich. Du wirst es erleben. Hab Geduld. Wer mich kennt, weiß, Geduld ist nichts für mich. Also das muss jetzt sein. Aber Gott hat gesagt, bleib ruhig. Ich sorge für dich. Er hat mich ruhig gemacht. Und ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, Gott, ich habe Bitten an dich. 4 Stück. Ich möchte nach Spring in Urlaub fahren, den wir schon gebucht hatten. Beim Arbeitsamt ist man sich ja nicht so sicher. Ich möchte die Reha am Anfang meiner Arbeitslosigkeit machen, damit ich da zwischendurch nicht sagen muss, ich gehe aber noch in Reha. Ne? Blöd, wenn man sich bewirbt. Ich wollte eine Stelle in Solingen haben. Ich wollte nicht nach Köln, Düsseldorf, Wermelskirchen fahren. Nicht meine Sache. Und ich wollte auch noch die Stelle in Solingen haben, wo ich mit dem Fahrrad hinfahren kann. Ja, ne? Habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, lieber Herr, irgendwie, mir ist die ganze Zeit gesagt worden, lerne doch mal konkret zu bitten. Also habe ich gedacht, konkret. Es war kein Problem, nach Spring zu fahren. Und Gott hat da schon so viele Dinge angestoßen. Unglaublich. Ich ermutige euch, mit dahin zu fahren. Es ist wirklich eine gesegnete Zeit. In der 3. Aprilwoche kriegte ich die Nachricht, du darfst 1. Mai in Reha fahren für 4 Wochen. Ja, also noch relativ am Anfang. Ich habe 2 Bücher mitgenommen, ein Arbeitsbuch, meine Bibel. Und ich hatte gar nicht so viel Anwendung und jede Menge Zeit. Und nach 2 Tagen Rumrennen habe ich gesagt, okay, nutze die Zeit, lies in deiner Bibel. Das habe ich gemacht, 4 Wochen lang. Und es hat mir so viel Freude gemacht, dass ich das zu Hause weitergetan habe. Ich hatte ja viel Zeit, also habe ich Bibel gelesen. Es hat mir riesigen Spaß wieder gemacht. Bin ich Gott unendlich dankbar für, dass ich wieder die Muße gefunden habe zu lesen und dann auch noch in seinem Wort zu lesen. Im September habe ich meine Arbeitsstelle bekommen, eine neue. Das ist ein anderes Thema. Da berichte ich euch nächstes Jahr drüber. Ich kann auch noch mit dem Fahrrad dahin fahren, wenn ich möchte. Diese Arbeitsstelle hat große Veränderungen gebracht. Komplett neues Arbeitsfeld, komplett neue Klamotten, komplett neues Computerprogramm, ganz neue Arbeitszeiten. Ich arbeite 2 Tage lang. Und nach 8 Wochen ist mir aufgefallen, ups, du liest nicht mehr in der Bibel. Du hast gar keine Zeit mehr, die Zeit ist weg. Und nach einer Predigt von Michael, nochmal herzlichen Dank dir dafür, da hat er über den Kampf gepredigt und hat er darüber gepredigt, dass wir ausgerüstet sein müssen mit Schwert, mit Schild, mit Helm und dass wir das nur haben, wenn wir Bibel lesen. Und ich habe mit ihm gesprochen und er hat ganz lieb zu mir gesagt, du musst deinen Zeitpunkt finden. Überlege dir, wie du das hinkriegst, du wirst einen Zeitpunkt finden. Und den ganzen Sonntag habe ich darüber nachgedacht, wie findest du die Zeit? Du brauchst die Bibel, du möchtest drin lesen. Und Gott hat mir gesagt, hey, deine Mittagspause ist lang genug. Nimm dir doch deine Bibel mit. Seit November mache ich das wieder. Ich lese in der Mittagspause zurzeit die Psalmen. Und ich bin ihm sehr dankbar, dass er mich wieder dahin gestoßen hat und hat gesagt, ich gebe dir die Zeit und ich verschaffe sie dir und du schaffst es. Ich danke ihm für seine Gebetserhörungen, für das Zuhören, für das Mutmachen und auch den Frieden, den er geschenkt hat. Halleluja.
Danke.
Ich bin die Gerda, ich komme aus Solingen und bin seit gut 20 Jahren, komme ich auch in diese Gemeinde. Und muss sagen, ich habe seit dem ersten Tag, wo ich hier hinkam, habe ich schon gesagt, das ist mein Platz. Das ist mein Platz hier. Und in dem habe ich auch viel erlebt, also viel Trauriges, aber auch viel Schönes. Und gemerkt, wo die Jesus auch in mein Leben wirklich Veränderungen geschaffen hat. Ja, und so ist es auch in diesem Jahr gewesen. Ich habe eine Enkeltochter, für die haben wir 20 Jahre gebetet. 20 Jahre hat sich da nichts getan. Die war durch die Familie hat die so viele Verletzungen erlebt. Aber das Traurigste an der ganzen Sache war, da dass Vater und Tochter sich überhaupt nicht, also die waren beide Seiten unversöhnlich. Auch wir haben aber nicht aufgegeben. Viele Geschwister aus der Gemeinde, Alfred und ich, haben weiter für diese Situation gebetet. Ja, und dann am Anfang des Jahres bekam unsere Enkeltochter ihr erstes Kind. Und ich, an diesem Wochenende sind wir ins Krankenhaus gegangen und ich habe gebetet. Ich sage, Jesus, bitte lass jetzt diese Situation nicht eskalieren, sondern lass was Gutes daraus entstehen. Ja, und wir sind dann gegangen und auch am Flur haben wir uns getroffen. Eigentlich Leute, wo ich nie mit gerechnet habe, also auch unter anderem mein Sohn mit seiner Frau. Und ich, wieder auf dem Weg dahin, habe ich dann nochmal gesagt, lass es gut werden. Und wir machen die Tür auf, Vater und Tochter begegnen sich und fallen sich in die Arme. Und die Tränen sind geflossen, aber es waren auch Freudentränen. Und daran kann ich sehen, also das ist für mich, also für uns das größte Wunder, dass Jesus auch an ihnen wirklich nach 20 Jahren gezeigt hat, wie viel Liebe er für die hat. Dass das auch nicht aufhören wird. Er wird ihre Verletzungen nach und nach heilen, denn es ist sehr viel noch da zu regeln. Aber ich danke Jesus, dass einfach, ja, dass ich das erleben durfte, also wir erleben durften, dass, ja, also ausharren, dass das sich lohnt. Das ist so unser, und wir wollen weiterhin auch für alle die Situation beten. Denn bei uns ist einiges los, aber wir wissen, mit Jesus an unserer Seite können wir es schaffen. Und er ist der, der über uns steht, der wirklich alle Fäden in der Hand hält. Und dafür lobe und preise ich ihn jeden Tag. Und ich danke das auch für, ja, auch für Alfreds Situation. Er hat ja schon vieles getan. Wir werden nicht aufgeben. Wir werden nicht aufgeben, an die Dinge weiterhin zu glauben. Denn er ist wirklich größer, als wir uns vorstellen können.
2018 bin ich dankbar für meine Frau und dass wir ein Baby bekommen. Und ich bin dankbar für unsere Jugendgruppe, dass es so toll wächst, dass es entwickelt, dass sich viele einbringen. Und dafür bin ich 2018 dankbar.
2018 bin ich dankbar für meine Familie, für meinen Mann, für meine Tochter. Ich bin Gott dankbar, dass er uns beschützt, dass er uns bewahrt, dass ich viel lernen durfte, sehr, sehr viel lernen durfte. Dass ich mich weiterentwickeln darf. Ich bin Gott sehr dankbar für meine Chöre und für all die Menschen, die da drin sind, für das, wie sie sich entwickeln, wie sie Gott näher kommen und dass sie Gott näher kommen, dass sie Gott erleben. Ja, es gibt unglaublich viel, für das ich dankbar bin, aber das ist ein großer Teil davon.
2018 bin ich Gott dankbar für meine nette Frau und meine tolle Familie und für viele schöne Erlebnisse, die wir gemeinsam hatten.
2018 bin ich dankbar für Nutella.
2018 bin ich Gott dankbar für meine Schwester.
Ich danke Gott 2018 für meinen sehr netten Mann und dass wir so liebenswerte, coole, fitte, fröhliche Kinder haben und gemeinsam schöne Sachen miteinander machen.
2018 bin ich dankbar für den Fokus in meinem Glauben, dass ich ganz viel wachsen konnte und dazulernen konnte und für die Entwicklung in dem Lobpreisteam.
Ich bin dankbar für die ganz tolle Natur hier und meine Hühner.
Ich bin dankbar für Gottes Treue und seine Barmherzigkeit.
Ich bin dankbar, dass ich hier ein neues Zuhause gefunden habe.
Ich bin dankbar, dass wir Wasserfälle haben und Berge zum Klettern.
Ja,
Ja, ich bin Gott dankbar für 2018, dass wir alle gesund sind, dass es uns gut geht, dass wir alle eine Ausbildungsstelle für die Kinder haben, dass wir Arbeit haben und ja, dass wir einfach mit Gott leben dürfen, dass wir auch vielen Menschen helfen durften. Und ja, ich freue mich schon auf das Jahr 2019 und ich hoffe, dass Gott uns dann weiterhin auch segnet und dass wir auch ein Segen sein können.
Ja, das ist doch ein gutes Stichwort. Der Segen, und mit dem Segen möchte ich gerne auch abschließen. Ihr dürft gerne euch noch einmal erheben. Und danke an alle, die sich eingebracht haben, die was erzählt haben, die auch noch was erzählen werden. Danke auch an Manuel, dass er das alles so schön zusammengeschnitten hat. Und ja, die vielen Techniker. Man merkt überall, es ist ein tolles Team. Es passt einfach vieles zusammen und das liegt daran, dass jeder Leidenschaft für Jesus hat. Und Herr, darum bitten wir in 2019, Herr, dass du uns Leidenschaft gibst für dich, für deine Sache. Herr, dass Menschen angezündet werden, dass diese Kirche leuchtet wie ein Leuchtturm in diese Stadt hinein, dass wir als Einzelne leuchten in unsere Arbeitsstellen, in unsere Familien hinein. Und deshalb segne ich jeden Einzelnen auch für diesen Sonntag, wie das da für das vor uns liegende Jahr. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir Frieden. In Jesu Namen. Amen.